Die Päpstin von Donna Woolfolk-Cross. Hörspielbearbeitung in zwei Teilen von Friedrich Bestenreiner. Zweiter Teil.
Die erfolgreiche Heilung des Heiligen Vaters hat euch zu einem berühmten Mann gemacht, Johannes Anglicus. Ganz Rom spricht seit einigen Tagen von nichts anderem. Ihr wisst, dass ich es war, die euch dem Primicerius Benedikt als Arzt empfohlen hat?
Ich bedanke mich für diese Empfehlung, edle Monna Mariozza. Kann ich etwas für euer Wohlbefinden tun?
Ich fühle mich frei von allen körperlichen Übeln. Das ist euer Verdienst, Johannes Anglicus. Die Seele allerdings ist eine andere Seite meines Lebensbuches.
Was fehlt eurer Seele?
Pater Lucretius, mein Beichtvater, ist alt und sein Geist schrumpft schneller als die Haut seiner Wangen. Er kann mir die Tröstungen der Seele, derer ich bedarf, nicht mehr vermitteln.
Primicerius Benedikt, nehme ich an, wird einen würdigen Nachfolger finden.
Nicht nötig. Ich habe ihn bereits gefunden.
Ihr macht mich neugierig, Monna Mariozza.
Kann ich einen besseren Beichtvater finden als den, in dem sich der Arzt des Leibes mit dem der Seele in einer Person vereint? Ihr werdet mir jeden Abend vor dem Tag, an dem ich zur heiligen Kommunion schreite, die Beichte abnehmen, Bruder Johannes.
Ich fühle mich wie ein neuer Mensch.
Kein Schwächegefühl, keine Schmerzen?
Nichts von alledem, wahrlich. Gott hat ein Wunder gewirkt.
Das mag schon sein, Heiligkeit. Aber bedenkt auch, in welcher Verfassung ihr gewesen seid, als noch Gott allein euer Leibarzt war.
Gott hat dich zu mir geschickt, mein Sohn, auf dass du für ihn seine Wunder wirkst.
Jetzt ist der richtige Moment, dachte ich.
Dann, Heiligkeit, könntet ihr doch endlich...
Oder ist es noch zu früh? Zu direkt?
Ja.
Der päpstliche Hof hält heute seine Versammlung ab. Wenn ihr euch kräftig genug fühlt, könntet ihr doch...
Benedikt ist es gewöhnt, den Vorsitz zu führen. Und ich habe eigentlich keine Veranlassung...
Die Menschen haben aber nicht Benedikt zu ihrem Oberhirten gewählt. Sie brauchen euch, Heiligkeit.
Nun ja, vielleicht hast du recht. Ja, ich habe derlei Angelegenheiten viel zu lange vernachlässigt.
Nur wer handelt, Heiligkeit, kann etwas bewirken.
Also dann, worauf wartest du noch?
Wir betraten den Saal. Alle erhoben sich. Nur Benedikt blieb mit offenem Mund im päpstlichen Sessel sitzen.
Mach den Mund zu, Bruder. Sonst sausen dir die Fliegen hinein.
Heiligkeit, ihr solltet eure Gesundheit wirklich nicht aufs Spiel setzen, nur um diese Versammlung zu verfolgen.
Ich bin nicht gekommen, um die Versammlung zu verfolgen, sondern um sie zu leiten. Lass mich in meinem Stuhl Platz nehmen, Benedikt. So. Ja. Ich danke euch für alles, was ihr während meiner Krankheit an meiner Stelle so wohl getan habt. Worüber haben wir heute zu befinden?
Heiligkeit, der Kaufmann Mamertus bittet um die Erlaubnis, das Orphanotrophium renovieren und zu einer Herberge für Pilger umfunktionieren zu dürfen.
Das Waisenhaus. Ich kenne es gut. Ich habe dort selbst eine Zeit lang verbracht, als meine Mutter gestorben war.
Heiligkeit, das Bauwerk ist zu einer Ruine verfallen. Es ist ein Schandfleck unserer wunderschönen Stadt. Ich werde es in einen Palast verwandeln.
Und was soll aus den Waisen werden?
Sie müssen sich anderweitig nach mehr Tätigkeit umsehen. Sie können ja in den Armenhäusern unterkommen.
Es ist schlimm, aus einem Heim vertrieben zu werden.
Die neue Pilgerunterkunft würde zum Stolz Roms, Heiligkeit. Jeder Graf, jeder Herzog, ja, selbst der Kaiser.
Waisenkinder sind Gott genauso lieb wie Könige. Ich werde nicht zulassen, dass die Heimstatt dieser Kinder zerstört wird. Die Bitte ist abgelehnt.
Ich protestiere. Euer Bruder und ich hatten uns in dieser Sache bereits geeinigt. Wir haben ein Abkommen getroffen und die Bezahlung ist schon erfolgt.
Bezahlung? Wie ist das zu verstehen, Bruder?
Es handelt sich um eine Spende.
Ja, ich habe der Mutterkirche eine Spende gemacht. Eine sehr großzügige Spende, um den Erfolg meines geplanten Unternehmens zu beschleunigen.
Dann seid ihr gesegnet, edler Mamertus. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden, sprach Jesus.
Aber
unser aller Dank ist euch gewiss. Wir werden uns unverzüglich um die Wiederherstellung dieses Gebäudes kümmern. Und da kommt uns eure Spende gerade recht.
Sergius zwinkerte mir zu. Ich erwiderte seine Geste. Das war ein Fehler. Benedikt hatte es bemerkt. Ich hatte mir einen Feind mehr geschaffen. Einen mächtigen Feind.
Ich beabsichtige nicht, morgen zur Heiligen Kommunion zu gehen, Johannes Anglikus.
Soll ich nicht dennoch eure Beichte hören?
Das kann nie schaden. Vielleicht habe ich euch heute etwas ganz Besonderes zu beichten.
Ich höre,
dass ich in meinen Träumen von Dämonen befallen werde. Aber es sind wunderbare Dämonen, Bruder Johannes. Sie haben eine Stimme, einen Klang in mir, Johannes. Es ist deine Stimme. Sie klingt wie die Stimme eines
Engels. Beruhigt euch, Mona Mariotta.
Johannes.
Ich werde euch jetzt etwas von dem...
Unterdrücke deine Gefühle nicht, denn sie sind natürlich und von Gott gegeben. Steht nicht in der Bibel. Mögen die beiden sich zu einem Fleische vereinigen. Siehe.
Dieser Duft hier. Das sind Satansäpfel, die Früchte des Teufels.
So hässlich sind meine Brüste ja nun auch wiederum nicht, oder? Willst du sie nicht berühren?
Eure Brüste habe ich nicht gemeint. Der Geruch in diesem Zimmer. Die Mandragore. Ihr benutzt diese Pflanze, weil sie ein Aphrodisiakum ist und die Sinnenlust erregt.
Hör,
aber
auf.
Diese Dämpfe sind giftig.
Von Zaubermitteln zu reden und von Giften bin ich nicht schön. Bin ich nicht begehrenswert? Schau mich doch an! Schöner Johannes, nun komm schon!
Oh,
oh Gott, Benedikt?
Welch seltsame Methode, die Kommunion zu spenden.
Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Diese Frau ist krank.
Und ihr wolltet ihr ein Mittel verabreichen, das erst in 9 Monaten wirkt. Stellt euch vor, wie konsterniert mein keuscher Bruder Sergius sein wird, wenn ihm diese scheußliche Sache zu Ohren kommt. Er wird euch nicht mehr sehen wollen.
Tut das nicht. Euer Bruder ist krank. Er braucht mich. Und ohne die richtige ärztliche Behandlung könnte er einen Rückfall erleiden. Und das könnte seinen Tod bedeuten.
In den Kerker mit ihm. Das ist eine ungute Sache, teure Mariozza. Du bist sehr schön. Die schönste Frau Roms, sagt man, und ich begehre dich. Es könnte jedoch sein, dass dieses Begehren sich in sein Gegenteil verkehrt angesichts dessen, was sich hier ereignet hat.
Was hast du vor?
Ganz Rom wird auf mich mit Fingern zeigen. Der Bruder seiner Heiligkeit als Hahnrei seiner Kurtisane.
Du könntest die Sache auf sich beruhen lassen. Johannes Anglikus wird schweigen. Er hatte nichts weiter vor, als mir die Beichte abzunehmen.
Es könnte aber sein, dass ich nicht schweigen möchte.
Erkläre dich deutlicher.
Man muss Stiere bei den Hörnern packen und geile Böcke an den Schwänzen. Vielleicht war es Johannes, der dir den unzüchtigen Antrag machte und versuchte, dich zu entkleiden.
Wie Josef die Potiphar.
Wie schnell du begreifst. Wenn meine kluge Mariozza sich zu einer derartigen Darstellung verstehen könnte, könnte ich das Vorgefallene vergessen. Und meine süße Mariozza könnte weiterhin in ihrer schönen antiken Villa wohnen, mit den schönen Gemälden und Mosaiken und der schönen Apanage. Na, wie wäre das?
Das wäre ein Gesichtspunkt.
Na, also. Du erhebst Klage gegen Johannes Anglikus. Um deiner unantastbaren Ehre willen.
Wird man mir Glauben schenken?
Wenn du unter Eid aussagst. Außerdem hat Johannes Anglikus Feinde in Rom. Eine Menge Feinde.
Dominus Tecum. Ich bin Johannes Anglikus, Priester und Arzt. Kann ich etwas für dich tun, Bruder?
Eine menschliche Gestalt.
Wer bist du?
Zusammengesunken an der Wand.
Oh Gott.
Das war kein Gesicht mehr.
Aufwachen!
War ein Schädel. Eine grässliche Totenfratze. Reste von Haar. Verwesendes Fleisch.
Hört mich denn keiner?
War das das Ende, das Benedikt mir zugedacht hatte?
Nie hätte ich das von ihm geglaubt. Ein Priester, der gegen das heiligste aller Gelübde verstößt.
Nur allzu leicht unterliegt der Mensch der Täuschung durch das Böse. Bruder, ab sofort wird Ennodius deine Behandlung übernehmen. Und du wirst wieder anständig zu essen und zu trinken bekommen. Ihr kümmert euch darum, Haushofmeister.
Es soll seiner Heiligkeit an nichts fehlen.
Heiligkeit!
Wie könnte es wagen, die Ruhe seiner Heiligkeit zu stören?
Er kommt.
Wer kommt?
Lothar.
Der Kaiser.
An der Spitze eines riesigen fränkischen Heeres. Er hat euch und der Stadt Rom blutige Rache geschworen für die Kränkung, die ihm angetan wurde.
Kränkung? Was für eine...
Die Papstweihe. Es wurde versäumt, das kaiserliche Gusto, die Einwilligung des Kaisers, vor eurer Weihe zum Papst einzuholen. Ein Bruch des seit dem Jahre 824 bestehenden Abkommens.
Seine Soldaten brennen und plündern. Wer ihnen in die Hände fällt, wird ohne Gnade getötet.
Wir müssen ihn versöhnen. Benedikt, hol Gold aus der päpstlichen Schatzkammer. 50.000 solide. Das kann uns vielleicht... Oh Gott, mir wird übel.
Arrigis, kümmert euch um ihn. Ich gehe und hole das Gold.
Hast du, o Herr, mich nun in die finstere Verzweigung des Weges verstoßen, in die mein Betrug an der Welt mich führte? O Gott, sei mir dennoch gnädig, auch auf dem Irrweg der Nacht, denn auf dich traut meine Seele, und unter dem Schatten deiner Flügel nehme ich Zuflucht, auf dass mein Unglück vorübergehe.
Unsere Aufgabe wird immer schwieriger, Eminenz. So viele Verzweigungen, Verwicklungen, die Archive liefern ständig neue Fakten.
Nun ja, dass es nicht leicht sein würde, war uns von vornherein klar.
Sie belegen den wachsenden Einfluss von Johannes Anglicus auf Papst Sergius, was wiederum dessen Bruder Benedikt um seine Macht fürchten lässt. Er zettelt eine Intrige an, infolge derer Johannes Anglicus in den Kerker geworfen wird, aber statt dort zu sterben, wie von Benedikt beabsichtigt...
Und was uns eine Menge Arbeit erspart hätte und Ärger.
...nehmen die Dinge einen ganz anderen, einen entscheidend anderen Verlauf.
Herr, mein Heiland, lass mein Gebet vor dich kommen, denn meine Seele ist übervoll an Leiden. Und mein Leben ist nahe dem Tode. Ich liege gefangen. Gefangen im Zwielicht meines Lebens und in der Dunkelheit des Grabes. Aber ich schreie zu dir und früh kommt mein Gebet vor dich.
Johannes Anglicus?
Arrigis. Hat Sergius euch geschickt?
Er will euch nicht sehen. Seine Heiligkeit ist wieder erkrankt, schwer erkrankt. Ihr habt ihm damals ein Mittel verabreicht, das ihm geholfen hat. Habt ihr etwas von der Medizin bei euch, oder...
Eine sonderbare Frage, Haushofmeister Arrigis. Man wirft mich in ein Verlies, ohne Licht, ohne die einfachste Sorge um mein Leben. Und ihr erwartet, dass ich euch diese Medizin aushändige.
Gebt Acht, Johannes Anglicus. Falls ihr Christi Stellvertreter auf Erden die Hilfe verweigert, ist eure unsterbliche Seele in größter Gefahr.
Ich kann dieses Mittel nicht aus der Hand geben. Eine falsche Dosierung kann tödliche Folgen haben.
Der Heilige Vater darf nicht sterben. Kaiser Lothar steht vor den Toren Roms.
Jeder Arzt, das ist das Gebot des Hippokrates, muss dem Menschen nach besten Kräften und Wissen Hilfe leisten. Aber das kann der Arzt nur, wenn er den Patienten sieht. Wie entscheidet ihr?
Was hat dieser Sünder hier zu suchen?
Er bringt euch das Mittel, das euch wieder gesund macht, Heiligkeit.
Der Herr wird nicht zulassen, dass mir seine Gnade durch die unreinen Hände dieses Sünders zuteil wird.
Meine Hände sind nicht unrein, Heiligkeit. Wahr ist, dass es Mona Mariozzas Absicht war, mich zur Sünde zu verführen. Wahr ist aber auch, dass ich nur ihre Beichte hören wollte. Und ich habe widerstanden. Benedikt hat euch belogen, um mich zu beseitigen und wieder Einfluss auf euch zu gewinnen. Ich sehe, ist ihm das gelungen.
Er hat euch dazu verführt, meine Vorschriften zur Enthaltsamkeit von Trank und Speise außer Acht zu lassen. Und das hat euch wieder krank gemacht. So, und nun...
Ruft Benedikt.
Euer Bruder ist nicht da, Heiligkeit.
Wo ist er?
Man hat ihn kurz vor Tagesanbruch wegreiten sehen, mit einem Dutzend Begleiter. Wir dachten, ihr wüsstet davon.
Und das Geld? Das Geld für den Kaiser, um ihn milde gegenüber Rom zu stemmen? 50.000 Solidi in Gold?
Euer Bruder hat es vergangene Nacht holen lassen. Es waren insgesamt 11 Truhen. Er hat sie mitgenommen.
Mitgenommen? Das ist Gottes gerechte Strafe für all meine Sünden.
Wollte Gott euch bestrafen, könnte er es sich einfacher machen. Warum sollte er das Leben tausender Unschuldiger opfern, wo er euch mit einem Schlag zerschmettern könnte?
Ja, das könnte er.
Luthers Kommen ist keine Strafe, sondern eine Probe eures Glaubens. Um der Menschen willen müsst ihr stark sein.
Was macht das schon aus? Wir können Luthers Heer niemals standhalten. Da müsste schon ein Wunder geschehen.
Dann lasst uns auf dieses Wunder hoffen.
Und das Wunder geschah. Seine päpstliche Autorität beeindruckte den Kaiser.
Falls ihr euch guten Willens diesem Gemeinwesen nähert, so kommt und seid willkommen. Falls nicht, hütet euch vor der Hand Gottes.
Auf dem abendlichen Bankett tauschten Sergius und Lothar den Friedensguss.
Heiligkeit, ich möchte den Trinkspruch ausbringen. Pax et amicitia.
Pax et amicitia.
Es lebe Roms willkommener Gast, Seine Majestät der Karolinger Kaiser Lothar der Erste.
Vivat! Vivat! Vivat!
Das ist doch... Benedikt, du! Du wagst es mir unter die Augen zu treten.
Ein fränkischer Trupp hat ihn in der Kampagne aufgegriffen, Heiligkeit. Er hatte den Schatz in seinem Tross. Der Kommandant der Franken möchte euch seine Aufwartung machen. Markgraf Gerold von Villaris.
Heiligkeit.
Gerold.
Willkommen, Markgraf.
Er hatte sich kaum verändert. Sein dichtes rotes Haar.
Wo habt ihr ihn?
Seine strahlenden Augen.
In der Nähe von Viterbo, Herrlichkeit. Vor 5 Tagen.
Vergib mir, Sergius. Ich habe gesündigt. Und ich bereue aufrichtig und in Demut meine Untat.
Verräter, Verkommener. Er ist ein Dieb. Er soll auch wie ein Dieb bestraft werden.
Nein!
Schafft ihn fort!
Sergius! Bruder!
Sergius wollte sich erheben. Sein Gesicht verlor alle Farbe. Er fiel schwer in den Stuhl zurück.
Was ist mit ihm? Oh Gott, der heilige Vater! Ein Arzt, schnell!
Es ist der böse Blick!
Benedikt hat ihn verhext!
Lass mich zu ihm!
Er wird ohnmächtig! Wir müssen ihn...
Zurück! Ich kümmere mich um ihn.
So sehe ich dich noch hier auf Erden wieder. Johanna.
Johannes. Ein kleiner Unterschied.
Ein großer Unterschied. Warum hast du nie versucht, mir eine Nachricht? Wie hätte ich hoffen dürfen, dass du den Normannen entkamst?
Richard sagte mir, es sei deine Absicht gewesen, mich mit dem Hofschmied zu verheiraten.
Und das hast du ihr geglaubt? Du musst es doch wissen.
Wissen? Was hätte ich wissen sollen?
So viel Missverständnisse. Leid.
So viel versäumtes Glück.
Aber auch so viel, was wir noch nachholen können. Ich trete aus Lothars Diensten aus. Sigunulf, der Prinz von Benevento, braucht verlässliche Leute. Er will mich als Befehlshaber seiner Truppen. Wirst du mich begleiten, Johanna? Als meine Frau?
Gott sei Dank, ich suche euch überall. Seine Heiligkeit braucht euch.
Geht es ihm schlecht?
Es geht ihm in der Tat schlecht.
Wir reden ein andermal weiter, Markgraf. Heute Nacht am Vestalischen Tempel. Kommt.
Es macht ihm schwer zu schaffen.
Was ist passiert?
Benedikt ist tot.
Was?
Das Urteil wurde heute Morgen vollstreckt.
Großer Gott.
Johannes, meine Seele ist verdammt bis in alle Ewigkeit. Ich habe meinen Bruder getötet.
Ihr habt getan, was das Gesetz verlangt.
Du sollst nicht sein wie Kain, denn in ihm war das Böse und er tötete seinen Bruder, wie ich tötete meinen Bruder.
Abel war rechtschaffen, Heiligkeit. Benedikt hat euch und Rom verraten.
Der Herr sprach, was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir. Johannes, ich möchte meine Beichte vor dir ablegen.
Vor mir?
Ich möchte keinen anderen.
Ich höre.
Mea culpa, mea maxima culpa.
Leid und Trauer, Bedauern und Reue. Deine gepeinigte, belastete Seele. Belastet von bösen Handlungen und Intrigen, gepeinigt von seinen Lastern.
Ich will öffentlich Buße tun auf den Stufen des Petersdoms.
Sergius erwartete eine strenge Buße.
Er legt mir die strengste Buße.
Doch was würde eine solche Buße bewirken in den Augen des Kaisers?
So kann ich mich reinigen von
eine Schwächung des Papsttums. Und das musste auf jeden Fall vermieden werden. Ein Gedanke kam mir wie vom Himmel gesandt.
Zum Zeichen der Buße werdet ihr auf Wein und das Fleisch aller vierbeinigen Tiere verzichten. Von dieser Stunde an. Bis zur Stunde eures Todes.
Bitte geh nicht, Johannes. Geh nicht. Ich kann nicht allein sein.
Ich werde euch nicht allein lassen, heiliger Vater.
Johanna, ich habe ein Pferd für dich mitgebracht. Wenn wir sofort losreiten, können wir in 3 Tagen in Benevento sein.
Ich gehe nicht mit dir, Gerold.
Aber wieso?
Sergius, ich kann ihn nicht allein lassen.
Warum nicht?
Er braucht mich. Er ist schwach.
Er ist der Papst und kein Kind, das bemuttert werden muss.
Wenn ich ihn jetzt allein lasse, wird er sich binnen eines halben Jahres zu Tode trinken.
Dann lass ihn doch. Es ist sein Leben.
Und ich bin sein Arzt.
Großer Gott, Johanna, haben wir nicht schon genug geopfert? Ich liebe dich. Komm mit mir. Jetzt, wo noch Zeit ist.
Was erwartest du von mir? Dass ich alles im Stich lasse und mit dir durchbrenne wie ein verliebtes junges Ding? Ich habe mir hier ein Leben geschaffen. Ein sinnvolles Leben. Ich bin frei im Denken und Handeln. Achtung wird mir zuteil. Und man bedarf meiner.
Was ist geschehen, Johanna? Ich denke, du liebst mich.
Gerold, ich bin nicht mehr das liebeskranke Mädchen von Villaris. Ich bin jetzt mein eigener Herr. Und das werde ich nicht aufgeben. Nicht für dich und nicht für sonst einen Mann.
Habe ich dich darum gebeten?
Gerolds Nähe. Seine körperliche Anziehungskraft, seine Freundlichkeit, eine Qual, als würde eine Schlange sich um meinen freien Willen winden.
Verzeih mir, ich werde dich nie mehr belästigen. Das bedeutet, dass wir uns nie wiedersehen. Möchtest du das wirklich?
Nein, ich hätte es am liebsten herausgeschrien. Stattdessen hörte ich mich sagen,
ja, das möchte ich wirklich.
Dann leb wohl.
Hattest du mich wieder, o Herr, herangeleitet an eine der vielen Verzweigungen meines Lebensweges? Hatte ich richtig entschieden? So wie du mich auf allen bisherigen Wegen den richtigen Weg hast einschlagen lassen?
Was ist mit dir, Johannes? Du scheinst so bedrückt.
Nichts, heiliger Vater. Hier. Eure Medizin.
Heiligkeit.
Was gibt's?
Aus Siena eine Nachricht von größter Wichtigkeit. Sarazenen. Eine riesige sarazenische Flotte. Direkten Kurs auf Rom.
Das kann nicht sein. Die Meldung ist gewiss ein Irrtum.
Kein Irrtum, Heiligkeit. Die Sarazenen werden binnen 2 Wochen hier sein.
Der Petersdom liegt außerhalb der Mauern. Es wäre anzuraten, die heiligen Überreste des Apostel Petrus an einen sicheren Ort zu bringen.
Sie mögen Barbaren sein, aber sie sind keine Dummköpfe. Sie wissen, dass die Hand Gottes sie in dem Augenblick zerschmettern würde, da sie versuchen, in das heilige Grabmal einzudringen.
Sie sind Ungläubige und fürchten die Hand des christlichen Gottes nicht.
Was soll diese heidnische Blasphemie, Johannes Anglikus?
Die Peterskirche bietet sich als Ziel von Plünderungen geradezu an. Der Schätze wegen, die sie enthält.
Wir haben schon des Öfteren Warnungen dieser Art erhalten. Gott schützt die Seinen. Der heilige Apostel bleibt, wo er ist.
Dann lasst uns wenigstens Boten in die umliegenden Städte schicken. Für den Fall, dass wir Männer brauchen zur Verteidigung der Stadt.
Soll ich, Heiligkeit?
Nein. Jeder gesunde Mann wird in den Weinbergen gebraucht. Ich sehe keinen Grund, die Ernte zu gefährden.
Aber wenn es sich bewahrheitet...
Vertraue auf Gott, Johannes. Es gibt keine stärkere Rüstung als das Gebet und den christlichen Glauben.
Prinz!
Soeben höre ich, 73 sarazenische Schiffe haben von der afrikanischen Küste abgelegt. 5000 Mann und 200 Pferde. Papst Sergius wird unserer Hilfe bedürfen.
Ich nehme an, dass die heilige Stadt ihre eigenen Verteidiger hat.
Die päpstliche Miliz. Klein und undiszipliniert. Diese Männer werden vor den Schwertern der Sarazenen fallen wie Sommerweizen vor den Sensen der Schnitter.
Und die aurelianische Mauer? Man sagt, sie sei undurchdringlich.
Die Mauer selbst, ja, aber einige Tore sind nur schwach befestigt. Und das Grab des heiligen Petrus ist vollkommen ungeschützt.
Was schlagt ihr vor?
Mein Prinz, lasst mich unsere Truppen zur Verteidigung Roms führen. Wenn wir heute losmarschieren, könnten wir in 10 Tagen dort sein.
Nun gut, lasst uns beten, dass es für Rom früh genug ist.
Portio ist gefallen! Sie sind an den Toren!
Sie werden uns alle töten!
Römer! Dies ist Rom! Die heilige Stadt! Schutzwort des St. Peter!
Sie kommen!
Der die Schlüssel zum himmlischen Königreich in Händen hält!
Heiliger Vater, hilf uns!
Lasst die Ungläubigen nur kommen. Ihr Mut wird an den Mauern unserer Stadt zerbrechen, die vom Allmächtigen selbst bewacht wird.
Sie sind an den Toren!
Eine Sekunde, durchbrechen das Tor!
Das kann nicht sein.
Oh Herr.
Oh mein Gott, das kann nicht sein.
Erbarme dich, unser. Erbarme dich, unser.
Mea culpa, mea maxima culpa. Gott hat mich verstoßen.
Komm zur Besinnung, heiliger Vater.
Die Seele meines ermordeten Bruders klagt mich an.
Denkt an die Menschen.
Und sein Blut kommt über mich.
Sie brauchen euren Trost, eure Führung.
Gib du sie ihnen, Johannes. Nimm das Kreuz, steige auf die Mauer und gib ihnen die Stärkung, derer ich nicht mehr fähig bin. Ich habe gesündigt.
Zu dir fleht meine Seele.
Das ist meine Strafe.
Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis.
Laudamus Si, benedicissimus Si, adoramus Si, glorificamus Si.
Jesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris.
Amen.
Gott
und St. Peter!
Oh Gott! Das ist Gerold! Heiligkeit! Markgraf Gerold, kommt Rom zur Hilfe! Aber das Wunder blieb aus. Der Petersdom. Der heiligste Ort des Abendlandes zerstört. Geplündert. Sergius verstand das als Urteil gegen sich selbst. Er starb langsam und still. Wir bemerkten es erst Stunden später.
Bürger Roms! Seine Heiligkeit Papst Sergius ist zu Gott berufen worden. Und wir müssen einen Nachfolger bestimmen. Jeder Bürger mag seine Stimme erheben und erklären, welchen Namen Gott ihm eingegeben hat.
Kardinal Eustathius! Er soll unser Papst sein!
Nein, Anastasius! Wählt Anastasius! Bischof von Castellum! Anastasius, dein Papst!
Bürger!
Anastasius!
gibt einen Mann, der Kraft und Weitsicht, Gelehrsamkeit und Frömmigkeit in sich vereint. Kardinal Leo von der Kirche Santi Quattro Coronati.
Ja, Kardinal Leo soll der neue Papst sein.
Seltsam. Ich hatte es schon beinahe vergessen.
Was vergessen?
Jedes Mal, wenn ich dich sehe, entdecke ich dich vollkommen neu.
Was ich dir damals gesagt habe, war dumm von mir.
Nein, nein. Du hattest recht, Johanna. Ich wusste ja damals nicht, was du dir geschaffen hast. Was aus dir geworden ist. Ich kann dir nichts bieten, was ich auch nur annähernd damit vergleichen ließe.
Ich möchte dich nicht wieder verlieren.
Das wirst du auch nicht. Ich kehre nicht nach Benevento zurück. Leo hat mich gebeten, in Rom zu bleiben. Als Superister.
Superista. Befehlshaber der päpstlichen Garde.
Der Schatz, den die Sarazenen in der Peterskirche erbeutet haben, könnte sie ermuntern, es noch einmal zu versuchen. Leo wird unsere Hilfe brauchen. Deine und meine.
Meine Hilfe? Wer bin ich denn?
Soll das heißen, hat dir noch niemand die Nachricht überbracht?
Welche Nachricht? Wovon redest du?
Dass Papst Leo dich zum Nomenklator ernannt hat.
Nomenklator. Einer der höchsten Beamten Roms.
Maßnahmen, wie ihr sie vorgeschlagen habt, mein lieber Anastasios, würden nur dazu dienen, ein gewaltsames Eindringen des Feindes zu verzögern, nicht es zu verhindern.
Mit allem Respekt, Heiligkeit, die Verzögerung ist unsere beste Verteidigung. Wenn wir die Barbaren so lange zurückdrängen können, bis die kaiserlichen Truppen eintreffen...
Falls sie eintreffen...
Ihr müsst auf Gott vertrauen, Superister.
Das tue ich, Kardinal. Aber wenn es nach eurem Vorschlag ginge, müsste ich auf Lothar vertrauen. Und das tue ich nicht.
Verzeiht, Superister, dass ich euch auf das Offensichtliche hinweise. St. Peter liegt nun einmal außerhalb der Stadtmauer.
Wir könnten die Kirche ins Innere der Mauer bringen.
Was schlägt ihr denn vor, Johannes? Das ganze Gebäude, Stein um Stein, in die Stadt zu schaffen?
Nein, das umgekehrte Verfahren. Stein um Stein, um St. Peter zu schaffen. Mit anderen Worten, die Stadtmauer um St. Peter herum zu erweitern.
Eine neue Mauer.
Heiligkeit, ein so gewaltiges Projekt wurde seit den Tagen des römischen Imperiums nicht mehr in Angriff genommen.
Dann wird es höchste Zeit, es wieder zu tun.
Und wie wollt ihr das bezahlen? Ihr könntet die gesamte Staatskasse leeren und die Arbeit wäre nicht einmal zur Hälfte getan.
Wir werden neue Steuern erheben. Es ist recht und billig, dass ein Werk, das zum Schutze aller dient, auch mit Hilfe aller gebaut wird. Und wenn wir das Werk in Angriff nehmen, werden wir beten, als käme es allein auf Gott an. Und wir werden arbeiten, als käme es allein auf uns an.
Der Superista Gerold scheint auch ein tüchtiger Baumeister zu sein. Der Bau der Mauer wird Leo Ruhm einbringen und seine Stellung als Papst festigen.
Aber wenn es ein Fehlschlag wird, Vater... Kann es zu seinem Sturz führen? Die Meinung der Stadt ist geteilt zwischen denen, die das Bauwerk befürworten und denen, die es ablehnen.
Leo ist besessen von dieser Mauer. Sie wird jetzt schon die Leoninische genannt.
Besessenheit macht verletzbar.
Anastasios, es wäre nicht klug, sich jetzt gegen ihn zu stellen.
Nicht öffentlich, aber man könnte...
Was immer du vorhast, mein Sohn, bedenke... Quidquid agis, prudenta agas.
Et respice finem, du hast ganz recht, Vater. Bedenke das Ende. Aber wessen Ende?
Heiligkeit! Ganz Borgo steht in Flammen.
Ja, es sieht schlimm aus.
Das Hadrianum ist zerstört. Das Hospiz St. Peregrinus. Die Schola Saxorum und ihre Kirche sind völlig niedergebrannt. Verkohlte Leichen aller Orten, ein fürchterlicher Anblick. Die Überlebenden haben in St. Peter Zuflucht genommen.
Wo ist Gerold?
Dort, auf dem Dach von St. Peter. Ein Funkenregen ist darauf niedergegangen. Die Männer reichen im Löscheimer.
Allmächtiger Gott, erhöre unsere Bitten und hilf uns in der Not.
O du guter, wohlmeinender Gott.
Du bist unsere Zuflucht.
Wie kannst du zulassen, dass deinen Geschöpfen so schreckliche Wunden zugeführt werden?
Mein Gott.
Wo bist du?
Wir erbitten deine Gnade.
Wo ist dein Auge, Herr? Wo ist dein Arm? und deine Gerechtigkeit.
Erhebt euch und sagt uns, in welcher Angelegenheit ihr gekommen seid.
Ich bin Paul, Heiligkeit, von Gottes und euer Gnaden Priester an der Kirche San Lorenzo. Dieser Junge, Dominik mit Namen, kam gestern zu mir und hat mich gebeten, ihm die Ohrenbeichte abzunehmen. Was er mir erzählt hat, war so entsetzlich, dass ich ihn hierher gebracht habe, auf dass er es euch selber sage.
Du weißt, dass das Beichtgeheimnis nicht verletzt werden darf.
Der Junge ist aus freien Stücken gekommen, Heiligkeit. Er leidet unter schrecklichen Qualen.
Heiliger Vater, ich muss es euch sagen, um meiner Seele willen.
Dann sprich.
Ich schwöre bei den Reliquien aller Heiligen, dass ich nicht wusste, was geschehen würde, sonst hätte ich es nie und nimmer getan.
Was getan, mein Sohn?
Das Feuer gelegt.
Du hast Feuer gelegt?
Er hat mir gesagt, der Bau der Mauer wäre ein großes Übel, wegen des vielen Geldes, das der Bau kostet. Er sagte, wir sollten dieses Geld lieber dazu benutzen, die Kirchen instand zu setzen und die Not der Armen zu lindern.
Wer?
Kardinal Anastasius. Ich bin Altargehilfe in seiner Kirche. Er muss mit der Zunge des Teufels geredet haben, heiliger Vater.
Mein Sohn, bist du ganz sicher, dass es Anastasius war, der dir diesen Befehl erteilt hat?
Ja, heiliger Vater. Es sollte nur ein kleines Feuer sein. Gerade groß genug, um das Baugerüst an der Mauer zu verbrennen. Aber dann kam der Wind. Und dann... Gott, helft mir, heiliger Vater. Bestraft mich. Ich werde jeden Tod erleiden, wie schrecklich er auch sein mag. Denn meine Seele wäre wieder rein.
Es war ein Fehler, Anastasius. Und ein schwerer Rückschlag auf deinem Weg zum Papstthron.
Ich konnte mir doch nicht denken, Vater, dass der Junge redet. Aber das Feuer ist außer Kontrolle geraten und er hat den Kopf verloren.
Der Papst hat ihn nach Jerusalem geschickt auf Pilgerreise.
Ich hätte ihm die Kehle durchschneiden sollen.
Ein guter Einfall, Kardinal Anastasius, der leider erst postfestum kommt. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird Leo dich exkommunizieren. Es wird schwierig für dich, Papst zu werden.
Du meinst...
Aber nicht unmöglich. Du wirst noch heute Abend nach Aachen gehen, an den Hof des Kaisers. Er wirbt dir seine Freundschaft. Ich werde hier alles vorbereiten für deine ehrenvolle Rückkehr und zu gegebener Zeit tun, was getan werden muss. Macht hat ihren Preis. Und nur die Schwachen weigern sich, ihn zu bezahlen.
Der Papst hat seit Tagen kaum etwas zu sich genommen, Nomenclator. Er braucht vernünftiges Essen, um wieder zu Kräften zu kommen.
Nur Eiweiß in gesüßter Milch, Waldipert, mit etwas Fenchel. Vorerst braucht er keine andere Nahrung.
Wie ihr wünscht, Nomenclator.
Papst Leo war plötzlich erkrankt. Ich konnte die Ursache nicht finden. Immerhin besserte sich sein Zustand durch die Einhaltung der strengen Diät. Nach einer Woche verschwanden die Schmerzen, sein Gesicht bekam wieder Farbe.
Was ist das für eine trübe Brühe, die ihr mir da bringt?
Eure Medizin, Heiligkeit.
Wie wär's stattdessen mit einer Fleischpastete?
Es ist besser, nichts zu überstürzen. Nehmt jetzt bitte euren Trank. Ich schaue morgen früh wieder nach euch. Falls ihr dann immer noch hungrig seid, werde ich euch eine leichte Gemüsesuppe kochen.
Tyrann, Henkersknecht.
Am nächsten Tag, der Rückfall. Er lag stöhnend im Bett, konnte nicht einmal meine Fragen beantworten. Mein Blick fiel auf einen Teller mit Essenresten auf dem Nachttisch.
Was ist das?
Wieso fragt ihr? Ich habe seiner Heiligkeit die Fleischpastete gebracht, wie ihr es angeordnet habt.
Ich habe das angeordnet?
Aber ja doch. Der Vizedominus Waldipert hat gesagt, ihr hättet es ausdrücklich befohlen.
Oh Gott. Lauf. Hol den Superrister und die Wachen.
Sofort.
Sorge dafür, dass Waldipert den Palast nicht verlässt.
Papst Leo war tot.
So
Klar wurde die Ursache seines qualvollen Sterbens, als sein Kammerdiener Waldibert tot aufgefunden wurde. Mit durchschnittener Kehle.
Anastasius soll auf dem Weg nach Rom sein.
Aber er ist...
Er ist machtbesessen. Er will den Papstthron.
Er ist exkommuniziert.
Sein Vater hat bereits alles getan, die Exkommunikation aufheben zu lassen. Die Macht der Starken schwächt das Gedächtnis der Schwachen.
Du denkst, dass er...
Anastasius wird nicht vergessen haben, dass du dich gegen ihn ausgesprochen hast, als Leo gewählt wurde. Falls er Papst wird, ist Rom keine Bleibe mehr für dich. Es gibt nur eine Lösung.
Und?
Lass uns zusammen fortgehen. Sag bitte ja.
Hilf mir, Herr. Zeig mir den rechten Weg. Sag, was ich tun soll. Heb mich empor in dein helles Licht.
Ja. Ich komme.
Doch ich kam nicht. In deinem unerforschlichen Ratschluss, o Herr, lag begründet, dass etwas anderes auf mich zukommen sollte. Etwas ganz anderes.
In der Tat. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Eine überraschende Fülle von Dokumenten.
Die über eine erstaunliche Entwicklung berichten, Eminenz.
Die zeigen, wie Legenden entstehen. In unserem Fall gefährliche Legenden. Die aber dem Wahrheitsbeweis schuldig bleiben.
Aber es gibt den Stuhl, Eminenz. Er steht im Gabinetto della Maschere. Mit der Aussparung in der Sitzfläche, der in den folgenden Jahrhunderten, so wird mehrfach von Augenzeugen berichtet, bei der Krönung dazu diente, durch Betasten die Männlichkeit des Papstes zu beweisen. Das ist doch...
Eine derartige Prozedur ist unvorstellbar und beweist, mit welcher Hemmungslosigkeit das Papsttum in Misskredit gebracht werden sollte.
Auch bin ich auf Dutzende von Manuskriptseiten gestoßen, die von der Papstkrönung besagter Person berichten. Zum Beispiel hier, Martinus Polonus. Er schreibt...
Wir bitten dich, allmächtiger Gott, segne deinen Diener, den vom Volk zu Rom erwählten Papst Johannes Anglicus den Ersten, und schenke ihm deine Gnade.
Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen beständigen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht. Erfreue mich fürderhin mit deiner Hilfe.
Es lebe unser erhabener Papst Johannes Anglicus, durch Gottes Wille und mit seinem Segen Bischof von Rom.
Die Tiara. Mir stockte der Atem, als der Bischof von Ostia die Papstkrone über mich erhob.
Alleluia.
Wirst du, Herr, mich wirklich segnen? Oder wird dein Blitz herniederfahren und dein Zorn mich vernichten, wenn deine heilige Krone sich auf mein Haupt senkt, weil meine Anmaßung dir missfällt? Dass du mich geleitet hast bis auf den heutigen Tag.
Höchster Bischof unserer Kirche, Oberhirte und heiliger Vater der Christenheit, Statthalter Jesu Christi, Nachfolger der Apostelfürsten, Summus Pontifex der gesamten Kirche, Patriarch des Abendlandes, Erzbischof und Metropolit der römischen Kirchenprovinz, Souverän des Staates der Vatikanstadt.
Alleluia.
Ich will dein treuer Diener sein, o Herr, der du in deinem unerforschlichen Ratschluss mich das Licht der Welt erblicken ließest, nicht als der Mensch, der ich vor den Bürgern und Edlen dieser Stadt zu sein scheine.
vor den Würdenträgern deiner Kirche und vor allen meinen Mitmenschen, die ich liebe. Du hast mich sicher geführt unter der Bürde dieses Scheins auf all den Wegen meines Lebens. Hast mich vorbeigeleitet an den Irrwegen von Anbeginn. Für die es keine irdischen Worte gibt. Du hast eine Segnung des Geistes kommen lassen über mich. Eine Liebe in die Seele mir eingesenkt, die tiefer ist und inniger, als was ich je empfunden habe. Auch Gerold umschließt diese Liebe, dieser Glanz und diese Freude.
Der heilige Vater.
Er kommt zu uns.
Wir müssen umkehren, Heiligkeit.
Johannes Anglicus.
Wo sind wir hier?
Unser Papst.
Dies ist der Campus Martius, der ärmste Teil der Stadt.
Heiligkeit. Heiliger Vater!
Gütiger Himmel! Das ist ja furchtbar.
Ihr könnt nicht riskieren, euch dorthin zu begeben, Heiligkeit. Das Viertel ist von Cholera und Typhus verseucht.
Dieses Viertel ist eine Pesthöhle. Wie kann man zulassen?
Habt ihr ein Almosen für meine Kleinen, gütiger Vater?
Bist du die Mutter dieser beiden Kinder?
Ja, Herrlichkeit. Bitte, eine Münze.
Wie alt bist du?
16, Herrlichkeit.
Arrigis, gebt ihr. Dies ist meine Bestimmung. Und dies sind die mir von Gott anvertrauten Menschen.
Bist du ein Engel?
Du bist ein Engel, meine Kleine.
Nein, nein! Wir müssen das Markianische Aquädukt wieder aufbauen.
Eine Wasserleitung? Der Wiederaufbau oder die Errichtung eines christlichen Bauwerkes wäre ein angemessenerer Beginn eures Pontifikats, Heiligkeit.
Was brauchen die Armen noch mehr Kirchen? In Rom gibt es Kirchen im Überfluss. Was es nicht gibt, ist Wasser. Seit das Marcianische Aquädukt eine Ruine ist, sind die Bewohner des Campus Martius die ärmsten der Stadt, ohne sauberes Wasser. Sie müssen die verpestete Brühe aus dem Tiber trinken. Die Folge sind Krankheiten und sogar Seuchen.
Wer soll eine derart komplizierte Konstruktion wie das Aquädukt ausführen?
Die Pläne sind seit Jahrhunderten verloren gegangen.
Wir könnten uns ein Beispiel nehmen an den bestehenden Aquädukten und all den Arbeitern wieder Brot geben, die schon an der Leoninischen Mauer gebaut haben.
Es möchte sein, Heiligkeit, dass es allein nicht getan ist mit dem Legen und Verbinden der Steine. Es bedarf eines Mannes mit großer Erfahrung, Kenntnissen, um die Ausführung eines solchen Baus zu leiten.
Wo gibt es einen solchen Mann in Rom?
Es gibt ihn, Secundicerius. Wer so erfolgreich den Schutzwall Roms vor seinen Feinden errichtet hat, die Leoninische Mauer, ist auch berufen, das Bauwerk zum Schutze der Menschen vor dem Seuchentod zu erschaffen. Gerold, Markgraf von Villaris, unser Superista. Sie stimmten zu. Widerwillig, aber sie stimmten zu. Und ich wagte den nächsten Schritt.
Du schaffst dir Feinde, Johanna. Eine Schule für Frauen. Das bedeutet den Widerstand des gesamten Klerus.
Das war nicht anders beim Markianischen Aquädukt. Und ich habe es durchgesetzt.
Da war man deiner Logik nicht gewachsen, aber in diesem Fall...
Das können wir auf keinen Fall... Heiligkeit, ihr begeht ein großes Unrecht, wenn ihr den Frauen Unterricht erteilen lasst.
Das müsst ihr mir erläutern, Secundicerius.
Wie euch gewiss bekannt, Heiligkeit, verhalten sich das Gehirn eines Weibes und der Uterus umgekehrt proportional.
Habt ihr beides schon gesehen?
Ich spreche nicht von der Größe dieser Organe, aber je mehr ein Mädchen lernt, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es als Frau jemals Kinder bekommen wird.
Wo habt ihr denn das gelesen?
Das ist Allgemeinwissen, Heiligkeit.
Unter der Annahme der Gültigkeit dessen, was ihr als Allgemeinwissen bezeichnet, wie erklärt ihr euch die außerordentliche Fruchtbarkeit gelehrter Frauen wie der Leata, die von 15 gesunden Kindern entbunden wurde, wie der heilige Geronimus berichtet?
Eine Anomalie. Eine seltene Ausnahme von der Regel.
Eure Schwester Julia kann lesen und schreiben?
Nur ein kleines bisschen, Heiligkeit. Es reicht gerade, um über den Haushalt Buch zu führen.
Wie viele Kinder?
12.
Die Welt scheint mir ist voll von Anomalien, teurer Eustatius. Die Schule für Frauen wird den Namen St. Katharinenschule tragen. Im Angedenken an die hochgelehrte heilige Katharina, die dem Märtyrertod starb, weil sie Kaiser Maxentius und seine Philosophen im Streitgespräch um Jesum Christum besiegt hatte.
Die Straßen und den Campus Martius sind völlig überflutet.
Was können wir tun? Es muss doch eine Möglichkeit geben, die Menschen in Sicherheit zu bringen.
Es gibt nur noch die Möglichkeit, die Leute mit Booten rauszuholen, aber...
Was ist mit den Booten in Ripagrande?
Da sind nur leichte Fischerboote. Zu zerbrechlich für den reißenden Fluss.
Uns bleibt keine Wahl. Komm!
10 Tage lang hatte es geregnet. Das Wasser des Tiber trat über die Ufer. Der Campus Martius wurde als erstes überschwemmt. Hunderte von Menschen eingeschlossen.
Sie werden sonst rettungslos ertrinken.
Versuchen wir es. Ich lasse sofort die Miliz zusammenrufen.
Jedes brauchbare Wasserfahrzeug wurde in Beschlag genommen. Eine kleine Flotte unter Gerolds Kommando.
Ihr wollt doch nicht etwa mitkommen.
Warum nicht?
Das ist viel zu gefährlich. Der reißende Fluss, die Stromschnelle.
Denkt an die Würde eures Amtes, Heiligkeit. Wollt ihr euer Leben aufs Spiel setzen? Für ein paar zerlumpte Bettler und Taugenichtse?
Sie sind um nichts weniger die Kinder Gottes als ihr und ich, Eustatius.
Aber wer soll denn bei der Litanei vorbeten?
Das werdet ihr übernehmen, Eustatius. Macht eure Sache gut und wir brauchen eure Gebete. Ja, was ist, Superister? Werdet ihr nun rudern oder soll das auch der Papst tun?
Tu die victor mortis aculeo. Aproisti credentibus regna genorum.
Einige sprangen zu früh aus dem Fenster, verfehlten den Kahn. Andere klammerten sich an die vollen Boote, brachten sie zum Kentern.
Was war das?
Das war die Poste Rula St. Agatha. Das nördlichste Tor. Der schwächste Punkt in der ganzen Mauer. Jetzt, Gott, steh uns bei.
Das Boot wurde von einer gewaltigen Flutwelle gehoben und...
Er war zusammen mit dem Superista auf einem der Boote.
Sie müssen noch einmal umgekehrt sein.
Kurz darauf stürzte das Tor ein. Und die Flutwelle ist mit schrecklicher Wucht über den Campus hinweggetobt.
Besteht die Möglichkeit eines Überlebens?
Nein.
Allmächtiger.
Die Welle war so gewaltig, dass sie alles mit sich gerissen und verschlungen hat.
Gott sei ihren Seelen gnädig.
Amen.
Ihr solltet die Trauerglocken läuten lassen.
Gerold? Gerold, wir sind in Sicherheit. Hör doch, Gerold! Er ist ohne Besinnung. Das Wasser muss aus der Lunge. Es muss. Gerold, hörst du mich? Der Kälteschock. Er braucht Wärme. Ich muss ihn. Mit meiner Wärme muss ich ihn.
Ich entkleidete Gerold, dann mich selber, legte meinen warmen Körper an den seinen.
Er darf nicht sterben, lieber Gott. Er darf nicht sterben.
Johanna? Wo sind wir?
Die Flutwelle. Sie hat uns hier hereingetragen.
Deine Wärme tut gut. Oh ja. Tut so gut. Bleib bei mir, Johanna. Bleib immer bei mir.
Die Knospe der Rose wächst im Dunkeln. Sie weiß nichts von der Sonne. Doch sie reckt sich furchtlos in die Finsternis, die sie umgibt. Bis die Höhle schließlich birst, die Rose erblüht und ihre Blätter im Licht entfaltet.
Man wird bald nach uns suchen.
Sehr bald. Jetzt, da der Regen nachlässt.
Was für ein Glück, was für ein Jammer.
Johanna?
Könnte der Regen nicht fortdauern. Bis ans Ende unserer Tage. Das wäre ein Zeichen, das ich zu deuten müsste.
Wir brauchten nicht wieder zurück.
Wie meinst du das?
Niemand weiß, dass wir hier sind. Wenn wir uns nicht zeigen, werden die Rettungsboote wieder fortrudern. Und in 2-3 Tagen, wenn das Hochwasser zurückgegangen ist, können wir bei Nacht unbemerkt fortgehen. Wir wären frei. Und zusammen.
Aber wir würden nicht nur unser Versteck verlassen. Wir würden unser Leben verlassen. Gott hat mir eine Verantwortung auferlegt. Und die Menschen brauchen mich. Und ich, Geralt, ich wäre nicht mehr der Mensch, den du liebst.
Hätte ich anders entschieden, wenn ich gewusst hätte, was geschehen war? Und hätte ich es anders gewollt, wenn ich gewusst hätte, was noch kommen wird?
Der Magister Militum Daniel.
Was führt euch zu uns, Daniel?
Heiligkeit, stimmt es, dass ihr Nikephorus zum Bischof von Trevi ernennen wollt?
Das stimmt.
Der Mann ist ein Grieche. Ein so bedeutendes Amt muss von einem Römer bekleidet werden.
Ein so bedeutendes Amt sollte demjenigen anvertraut sein, der am besten dafür geeignet ist. Ihr lasst euch von der Selbstsucht leiten, Daniel. Ihr wollt euren eigenen Sohn, Peter, auf dem Bischofsstuhl sehen.
Und was ist daran verkehrt? Was Herkunft, Familie und Tugend anbelangt, ist Peter hervorragend für dieses Amt geeignet.
Aber nicht, was seine Fähigkeiten betrifft.
Er wagt es. Meinen Sohn.
Euer Sohn kann aus einem Lektionar, das auf dem Kopf liegt, ebenso gut lesen, als wenn es richtig herumläge, weil er des Lateins nicht mächtig ist. Die wenigen Abschnitte aus der Heiligen Schrift, die er beherrscht, hat er auswendig gelernt. Die Leute haben etwas Besseres verdient. Und mit Nikephorus bekommen sie etwas Besseres. Ihr könnt gehen.
Der ehrenwerte Superista Markgraf Gerold von Villades.
Erhebt euch, Superista.
Ich komme, Heiligkeit, um euch die Vollendung des Markianischen Aqueduktes zu melden.
Wir werden eure unschätzbare Leistung heute Abend mit einem Fest feiern. Und ihr werdet an meinem Tisch den Ehrenplatz einnehmen.
Ich bitte um Vergebung, aber ich werde nicht an der Feier teilnehmen können. Ich verlasse Rom noch heute.
Ihr wollt uns verlassen?
Prinz Sikonulf hat mich gebeten, nach Benevento zurückzukehren, um wieder den Befehl über sein Heer zu übernehmen.
Lasst uns allein. Ich habe mit dem Superista unter 4 Augen zu sprechen.
War das klug? So etwas kann Verdacht erregen.
Ich werde es nicht zulassen. Sikonulf muss sich einen anderen Heerführer suchen. Ich brauche dich hier.
Johanna, wir können uns kaum in die Augen schauen, ohne dass alle Welt erfährt, was wir füreinander empfinden. Ein einziger unbedachter Blick, eine unvorsichtige Bemerkung und dein Leben ist verwirkt. Ich muss die Stadt verlassen.
Ohne dich bin ich ganz allein. Ich glaube nicht.
Was hast du? Ist dir nicht gut? Johanna, bist du krank?
Es ist keine Krankheit.
Heißt das?
Ja. Ich habe alles versucht. Alle mir zur Verfügung stehenden Kenntnisse und Mittel angewendet. Vergeblich.
Kannst du dich erinnern, was ich dir am Tage des Hochwassers gesagt habe?
Wir haben viel gesprochen.
Dass du meine wahre Frau bist, Johanna. So wie ich dein wahrer Ehemann bin. Dein Innerstes ist zerrissen. Nun aber hat das Schicksal uns die Entscheidung abgenommen.
O Herr,
Alle Straßen, die du vor mir herbereitet hast, haben sich nun zu einem einzigen schmalen Pfad verengt. Es ist dein Wille, dass ich diesen Pfad beschreite. In Freude und Traurigkeit zugleich.
Sobald deine Diener schlafen, verlässt du dein Schlafgemach. Ich warte draußen mit Frauenkleidern auf dich.
Man wird uns suchen.
Man wird nach zwei Männern suchen. Nicht nach einem Ehepaar auf einer Pilgerreise.
Lass uns wenigstens bis nach Ostern warten.
Ostern, gütiger Himmel, das sind noch 4 Wochen.
Ich bin erst im 3. Monat.
Ich kann dich diesem Risiko nicht aussetzen. Wir müssen Rom verlassen, sofort.
Nein! Ich werde die Menschen, die mir anvertraut sind, nicht am höchsten Feiertag des Jahres ohne ihren Papst lassen.
Heiligkeit, Kaiser Lothar zieht mit dem Heer durch Paterno. Er wird in 2 Tagen in Rom eintreffen. Kardinal Anastasius reitet mit ihm.
Warum bezeichnest du Anastasius als Kardinal? Er ist exkommuniziert.
Aber ich hörte, wie der Kaiser ihn mit diesem Titel anredete.
Es ist gut. Wir können gehen.
Jetzt musst du die Stadt verlassen, bevor Lothar erscheint. Mit Anastasius.
Wenn der Papstthron bei seinem Eintreffen leer ist, wird der Kaiser all seine Macht einsetzen, dass Anastasius Papst wird. Das muss ich verhindern.
Johanna!
Ich werde die Menschen nicht den Händen eines Mannes wie Anastasius ausliefern. Aber wir wissen nicht, was Lothar in Rom vorhat. Du musst dem Kaiser entgegenreiten, ihm die gebührende Ehre erweisen und herausbekommen, was sein Ziel ist.
Was hat das zu bedeuten, Majestät?
Der Heilige Vater, da kommt seine Heiligkeit.
Warum ist der Superista, der Kommandeur der päpstlichen Garde, gefesselt?
Weil er des Verrats angeklagt ist.
Verrat? Es gibt keinen Menschen, dem ich mehr vertraue.
Bitte setzt euch, Heiligkeit, und hört mich an. Der Verrat ist nicht gegen den Thron des Papstes gerichtet, Heiligkeit, sondern gegen den des Kaisers.
Das ist absurd.
Der Markgraf Gerold von Villaris, päpstlicher Superista, steht unter dem Verdacht der Verschwörung gegen Rom. Mit dem Ziel, die Stadt unter griechische Herrschaft zu bringen.
Wer erhebt diese lächerliche Anklage?
Ich.
Tretet vor, Magister Militum, und bringt eure Anklage vor.
Ich habe durch Zufall mit angehört, wie der Superista zu Papst Johannes sagte, dass Rom sich mit den Griechen verbünden solle, um die Stadt von dem übermächtigen fränkischen Einfluss zu befreien.
Lügner!
Ihr weist die Anklage zurück, Superista?
Ja, Heiligkeit.
Hiermit bestätige ich die Aussage des Superista.
Es ist nicht an euch, Heiligkeit, die Anschuldigungen zu erhärten oder zurückzuweisen. Ihr seid hier nicht angeklagt. Und ohne dies könnte kein Gericht auf Erden ein Urteil gegen euch verhängen.
Ich weiß, Pascal, allein ich bin bereit, aus freiem Willen auf die Anklage zu antworten. Ich schwöre vor Gott und dem heiligen Petrus, dass ein solches Gespräch zwischen mir und dem Superista niemals stattgefunden hat.
Ich erbiete mich als Sakramentale für diesen Mann. Ihr beruft euch auf das Recht des Conjuratio.
Ihr sagt es?
Der ehrenwerte Anastasius beruft sich hiermit auf das Recht, nachdem die Schuld oder Unschuld eines Beklagten durch eine Probe erwiesen werden kann, bei der es darauf ankommt, welche der gegnerischen Parteien die größere Anzahl von Sacramentales, von Eideshelfern, auf ihrer Seite versammelt. Es trete an Daniels Seite, wer Markgraf Gerold von Villaris für schuldig hält. Es trete an Gerolds Seite, wer ihn für unschuldig hält.
Das Ergebnis war erschütternd. 50 Sacramentales bekannten sich zu Gerold, 74 zu Daniel.
Die Schuld ist hiermit offenbar. Tritt vor, Superista. Und nimm dein Urteil entgegen.
Die Anklage beruht auf einer Lüge. Mögen noch so viele Männer einen Meineid leisten, um sie zu stützen.
Ich stelle mich dem Gottesurteil.
Gottesurteil? Das bedeutete, über eine 5 Meter lange Reihe aus weiß glühenden Pflugscharen zu gehen.
Bevor das geschieht, Majestät, möchte ich dem Magister Militum einige Fragen stellen.
Fragen? Das ist vollkommen unnötig. Oder zweifelt Ihr Heiligkeit an der Gültigkeit des Gottesurteils?
Daran zweifle ich ebenso wenig, wie ich an der Gültigkeit von Ergebnissen zweifle, die das vernunftgemäße Denken hervorbringt. ist es doch eine Fähigkeit, die dem Menschen von Gott gegeben wurde. Erinnert euch an die Inventione des Cicero. Quis quid quomodo, ubi quando cur. Quis. Wer? Daniel. Wer hat außer euch das angebliche Gespräch zwischen mir und dem Superista sonst noch mitgehört?
Niemand. Aber die Anzahl meiner Eideshelfer dürfte meine Aussage wohl hinreichend unterstützen.
Quomodo, wie kam es überhaupt, dass ihr Zeuge eines so geheimen Gespräches geworden seid?
Zu dem Zeitpunkt kam ich hier am Triclinium vorbei, die Tür stand offen. Ich ging hin, um sie zu schließen. In diesem Augenblick hörte ich den Superista sprechen.
Ubi, wo hat der Superista zu diesem Zeitpunkt gestanden?
Hier, vor dem Thron.
Quando? Wann habt ihr diese Beobachtung gemacht?
Am Fest der heiligen Agatha.
Quid? Was genau habt ihr gehört?
Das habe ich dem Gericht bereits gesagt.
Gut. Ihr habt also am Tag des Festes der heiligen Agatha durch die offene Tür des Tricliniums gehört, dass der Superista mir gesagt, Rom solle ein Bündnis mit Byzanz eingehen.
Genau so ist es.
Markgraf Gerold, wo wart ihr am Tag des Festes der heiligen Agatha?
Ich war in Tivoli und habe die Arbeiten am Marcianischen Aquädukt abgeschlossen.
Könnt ihr Zeugen dafür bringen?
Mehrere Dutzend von meinen Männern haben von morgens bis abends mit mir zusammengearbeitet.
Wie könnt ihr das erklären, Magister Militum? Ein Mensch kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein.
Könnte es sein, dass ihr euch im Datum geirrt habt, Magister Militum? Es ist doch gut möglich, dass ihr nach so vielen Monaten eine so unbedeutende Kleinigkeit vergessen habt.
Ja, ja, jetzt, wo ich genau daran zurückdenke, das Gespräch hat eher stattgefunden, am Fest des heiligen Ambrosius. Was für ein dummer Fehler von mir.
Wo ein Fehler ist, können noch mehrere sein. Ihr habt ausgesagt, jedes Wort verstanden zu haben, das gesprochen wurde, als ihr draußen vor der Tür lauschtet.
Ja.
Führt uns eure außerordentliche Hellhörigkeit doch einmal vor.
Was?
Begebt euch zur Tür und bleibt davor stehen, dort, wo ihr damals gestanden habt. Der Superista wird einige Worte sprechen. Dann kommt ihr wieder herein und wiederholt, was er gesagt hat.
Was soll denn dieser Unsinn?
Gewiss stimmt ihr mir zu, Heiligkeit, dass die Benutzung solcher Taschenspielereien der Ernsthaftigkeit des Verfahrens unwürdig ist.
Majestät, falls Daniel die Wahrheit sagt, dann müsste ihm möglich sein, den Superista jetzt ebenso gut zu hören, wie er es damals vermochte.
Euer Gnaden, eine solche Vorgehensweise widerspricht allen üblichen Methoden der Rechtsfindung.
Unüblich, ja. Aber diese neuartige Methode kann seine Anklage beweisen. Der Magister Militum soll sich an den besagten Ort begeben.
Ratio est justitia, summa insita in lex. Beim Gesetz ist die Vernunft das höchste Recht. Jetzt holt Daniel zurück. Was hat der Superista gesagt?
Der Superista hat erneut seine Unschuld bekundet.
Das waren nicht die Worte, die gesprochen wurden. Außerdem hat nicht der Superista gesprochen, sondern ich selbst.
Was macht das schon aus? Ob ich das Gespräch tatsächlich mitgehört habe oder nicht. Schließlich habt ihr Nikephoros zum Bischof geweiht und der ist Grieche.
Ah, das führt zur letzten Frage. Kur, warum habt ihr dem Kaiser gegenüber die Falschaussage gemacht? Ich will es euch sagen, weil nicht eurem Sohn, sondern Nikephoros das Bischofsamt übertragen wurde. Magister Militum, von diesem Augenblick an seid ihr aller eurer Titel entledigt, aller eurer Ländereien und Privilegien beraubt. Ihr werdet Rom noch heute verlassen und seid für alle Zeit aus der heiligen Stadt verbannt.
Lang lebe unser Papst Johannes Anglicus! Lapidere Papst Johannes Amigus!
Du hast den Papst unterschätzt, mein Sohn.
Stimmt. Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr.
Was willst du damit sagen?
Ich habe die volle Unterstützung des Kaisers. Ich werde mir nehmen, was ich durch eine Wahl nicht bekommen kann.
Lothar wird seinen Truppen niemals den Befehl geben, das Patriarchum zu stürmen. Ein solcher Angriff würde ganz Rom gegen ihn aufbringen.
Ich mache das mit meinen Leuten. Und sobald der Papstthron einmal fest in meiner Hand ist, wird Lothar mich unterstützen.
Vergiss nicht den Superista. Die Männer der päpstlichen Garde sind ihm treu ergeben.
Für ihn habe ich mir etwas Besonderes einfallen lassen. Vertraue mir, Vater.
Und wann soll es geschehen?
Übermorgen. Bei der Prozession.
Fühlt ihr euch nicht wohl, Heiligkeit?
Es geht mir gut, Superister.
Mir ging es nicht gut. Der zunehmende Schmerz im Unterleib. Mit Mühe hielt ich mich aufrecht. Plötzlich Lärm und Tumult.
Was sind das für Leute?
Sie haben Waffen.
Gerold trieb sein Pferd auf sie zu. Ich verlor ihn aus dem Auge. Die Menge nahm mir die Sicht. Dann...
Heiligkeit! Heiligkeit der Superista! Sie haben ihn... Dort!
Lasst mich zu ihm!
Die Menge teilte sich, bildete eine Gasse. Da lag Gerold. Blut lief aus seinem Mundwinkel. Blut. Überall Blut.
Stirb nicht. Gerold, stirb nicht. Bitte stirb nicht. Lass mich nicht allein.
Sein Kopf fiel zur Seite. Er starb.
Er ist zu Gott gegangen. Kommt, Heiligkeit. Lasst uns ihn zur Kirche bringen.
Mich durchfuhr ein Schmerz. Ich bekam keinen Atem. Krämpfe. Ein furchtbarer Druck wanderte in meinem Körper immer tiefer und tiefer.
Der Papst ist vom Teufel besessen. Deus miseriatur!
Exorcisio te, creatura malis. In nomine Deus.
Der Druck wich in meinem Inneren. Ein Blutschwall schoss aus meinem Leib. Das Kind. Ich hörte dies alles nur noch aus weiter Ferne. Ein wundervolles, strahlendes Licht umgab mich. Glaube und Zweifel, Wille und Verlangen, Herz und Verstand. Endlich am Ende des Weges erkannte ich, dass dies alles eins war. Und dieses eine, Gott. Heller wurde das Leuchten um mich. Ich ging darauf zu. Und die Lichter und Laute der Welt wurden schwächer und schwächer und erloschen. Wie der bleiche Mond, wenn die Morgenröte erscheint.
Diese Frau hat nie gelebt. Diese Frau hat es nie gegeben. Wie die Flamme diese Blätter vertilgt, tilgen wir sie aus dem Gedächtnis der Menschen.
Die Päpstin von Donna Wulfo Cross, aus dem Amerikanischen von Wolfgang Neuhaus. Hörspielbearbeitung in zwei Teilen von Friedrich Bestenreiner. Zweiter Teil. Dramaturgie Thomas Fritz, Musik Steffen Schleiermacher. Johanna Angelika Domröse, Gerold Hilmar Tate, Sergius Franz Josef Steffens, Leo Gunter Schoß, Arigis Walter Renneisen, Benedikt Vadim Glovner, Mariozza, Angelika Waller, Anastasius, Peter Fricke, Arsenius, Helmut Lange, Pascal, Friedrich Schönfelder, Eustatius, Harald Hallgart, Eminenz, Jürgen Thormann, Monsignore, Horst Hiemer und andere. Musikaufnahme und Mischung Hans Kölling, Schnitt Holger Klimchen, Ton Dietmar Hagen, Regieassistenz Stanka Koseva, Regie Walter Niklaus. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2000.